Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. In dieser Ausgabe treffe ich auf einen der Helden meiner Kindheit. Bis heute bin ich einer seiner großen Fans und Generationen sind wie ich mit ihm und seinen Rollen erwachsen geworden. Oliver Rohrbeck. Unter anderem ist er der Justus Jonas in den 3 Fragezeichen. Ich habe ihn in Berlin in einem seiner Hörspielstudios besucht und wir sind tief in die Geschichte der 3 Fragezeichen und natürlich auch in sein Leben eingetaucht. Berlin. Auch in meinem Leben wird das bald eine ganz neue Rolle spielen. Sind jetzt nur noch ein paar Tage, dann ziehe ich samt Familie in die Hauptstadt. Ja, das wird ein Start in ein ganz neues Leben. Mitten in Berlin. Als ich Oliver besucht habe, liefen in der neuen Wohnung gerade die letzten Vorbereitungen und es ist nach wie vor noch eine Menge zu klären. Nur ist es jetzt wirklich kurz davor, dass der Umzugswagen rollt. Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ich weiß, dass es klasse wird. Ich habe ja mit Umzügen so meine Probleme und wer mein Buch Hilfe, ich bin zu nett gelesen hat, weiß, wer als Kind alle 1-2 Jahre umzieht, der hat als Erwachsener auch noch ein Problem damit, wenn immer alles gekappt wird und du nochmal neu anfangen willst. Aber ich weiß, dass es fantastisch wird in Berlin. Ich war jetzt auch wieder auf Erkundungstour im neuen Kiez, habe schon einige potenzielle neue Lieblingscafés auf der Liste und spannende Begegnungen mit interessanten Menschen hält die Hauptstadt auch bereit. Einige davon werden sicher auch in diesem Podcast zu hören sein, wie mein Besuch jetzt bei Oliver Rohrbeck, der dich mit hinter die Kulissen des Synchrongeschäfts nimmt. Ob als Regisseur der deutschen Ausgabe von Hollywood-Blockbustern wie der Fast and Furious-Reihe oder als deutsche Stimme von Stars wie Ben Stiller, da ist er wirklich zu Hause. Und wenn du wie ich Fan der 3 Fragezeichen bist, bist du sowieso goldrichtig, denn die Geschichten, die dir Oliver hier erzählt, hast du so wahrscheinlich noch nicht gehört. Vor Jahren habe ich ja einen Tag als Gast bei den 3 Fragezeichen mitgesprochen. Eine der Folgen, die da entstanden sind, verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Für mich war das damals ein wahnsinnig schöner und spannender Tag, den ich bis heute nicht vergessen habe. Von daher war die Begegnung mit Oliver jetzt für mich eine ganz besondere. Dir viel Spaß und Freude mit uns und dieser Podcast-Folge.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Oliver.
Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung in eines deiner Hörspielstudios. Du bist ja mittlerweile richtig Unternehmer in Sachen Stimme und Geschichten, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ich betreibe das Hörspielstudio Kreuzberg und das eigene Label Lauscher Lounge. Bin aber natürlich dann noch wieder bei verschiedenen Filmen als freier Synchronregisseur unterwegs und gefragt und mache 1 bis 2 Filme pro Jahr. Und als Sprecher natürlich gehe ich dann wieder noch in andere Studios und für mich ist die Abwechslung das Schöne, dass ja. Ich mal die eine Sache mache und dann wieder ein Hörbuch lese oder dann eben eine Hörspielregie mache, wie letztes Jahr ein Sebastian Fitzek Hörspiel, 17-stündiges, also so eine Sache, das macht mir alles Spaß. Ich fühle mich zu diesen Tätigkeiten berufen.
Seit wann machst du das jetzt genau? Kannst du dich noch an den ersten Job so richtig für Geld als Kind erinnern in einem solchen Studio?
Na, ich habe ja angefangen vor der Kamera, da war ich 6, bei der Sesamstraße. Das war noch die amerikanische Sesamstraße und die machten dann so 3-Minuten-Clips auf der deutschen Straße und was so ein Kind mit 6 da erlebt. Und davon habe ich mehrere gemacht bei der Sesamstraße und dann, damals gab es nur das 1., 2. und 3. Fernsehen und deswegen war die ganze Filmwelt auch relativ klein und überschaubar und schwupps wurde ich schon irgendwo ins Synchronstudio empfohlen, die mich dann irgendwie für eine kleine Rolle geholt haben zum Ausprobieren und kurz danach habe ich dann schon Pinocchio gesprochen. Konnte noch nicht mal richtig lesen.
War das dann wirklich alternativlos für dich auch später als Beruf, einfach das beizubehalten, was dein Leben sowieso schon bestimmt hat?
Ich habe schon hin und her überlegt, ob es das wirklich ist, aber es war's eindeutig. Ja. Und deswegen habe ich dann auch in der 11. Klasse mein Abitur abgebrochen und bin dann lieber mit 17 auf die Schauspielschule gegangen.
Und wie fanden das deine Eltern?
Im Großen und Ganzen haben die das natürlich hinterfragt, aber die wollten mich unterstützen und die haben ja auch gesehen, was ich da auch mit 17 schon für einen Erfolg hatte und dass ich mir die Schauspielschule selber finanzieren konnte über Synchron- und Fernsehjobs. Und die haben mich unterstützt.
Ist so interessant. Wir haben uns kurz vorher getroffen hier nochmal. Das letzte Mal haben wir uns gesehen, als ich bei den 3 Fragezeichen mit dabei sein durfte, was für mich irgendwie ein Mega-Erlebnis war. Wenn wir vielleicht gleich noch drauf kommen. Aber ich habe dir schon gesagt, du bist für mich so jemand, der total alterslos ist. Also du hast den Hasenklopfer bei Bambi gesprochen. Du hast mich mein ganzes Leben lang als Stimme begleitet.
Das ist irgendwie unfassbar. Du hast für mich sowas total Altersloses. Fühlst du dich manchmal auch so? Vielleicht auch zwangsläufig, weil bei den drei Fragezeichen, ihr werdet ja auch nie älter, ne?
Ich fühle mich sehr alterslos, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin Ü50, fühle mich alterslos und bin aber charakterlich auch so gepolt, dass ich gespannt bin, was noch alles kommt. Und ich gucke nicht zurück, um jetzt immer am Alten zu hängen. Und früher war es ja schöner und irgendwie, sondern ich bin sehr gespannt, was noch alles kommt. Die Welt verändert sich ja gerade dramatisch mit Klimawandel und allem drum und dran. Ich will das sehr, sehr gern alles mitmachen und warte darauf, dass endlich Wasserstoffautos rauskommen. Ich bin dann sofort dabei und will den heutigen jungen Menschen unbedingt helfen, diese Welt lebenswert zu erhalten. Und freue mich auf die Zukunft, bin total gespannt darauf. Und das hält einen, ehrlich gesagt, auch ein bisschen jung.
Ja, und du hast ja viele Entwicklungen auch mitbekommen, ne? Ob das jetzt synchron ist, was immer mehr professionalisiert wurde über die Jahrzehnte, dann weg von der Platte hin zur CD, jetzt ist Streaming irgendwie das neue Ding. Deutschland war ja auch, was das angeht, was das Geschichten, eigene Geschichten angeht, aber auch das Geschichtenerzählen im Zuge der Synchronarbeit immer vorne dran. Also in anderen Ländern, in Polen etwa, synchronisiert ein Mann irgendwie alle Stimmen in irgendeinem Film. Deutschland war schon seit den 50er, 60er Jahren immer ganz weit vorne dran in Sachen Synchron. Woran liegt das?
Das lag, glaube ich, extrem an den Amerikanern. Die wollten das, dass wir hier Filme gucken und die Sprache dann verstehen. Die wussten, Untertitel macht die Leute faul. Das wollen die nicht auf Dauer. Und die wollten uns in die demokratische Welt zurückholen, in die unsere deutsche Gesellschaft. Und deswegen waren die so sehr für Synchronisation und haben das unglaublich unterstützt, dass wir hier amerikanische Einflüsse haben, amerikanische Filme und dass wir die verstehen. Und deswegen wurde hier diese Dubbing-Branche aufgebaut. Und andererseits muss man dann wiederum sagen, junge Leute heutzutage sagen, Dänemark, Schweiz, England oder Island, die gucken original. Und dadurch haben die dann ihr Englisch eigentlich ein bisschen besser gelernt als wir. Aber man kann ja heutzutage eigentlich, wer guckt schon noch, also linear Fernsehen. Ja. Insofern, wir können ja alle auf den Plattformen heutzutage original gucken. Ich tue das übrigens auch.
Guckst du immer mit dem Blick auf, wie würde ich es als deutsches Buch schreiben? Weil du das ja auch machst, auch für viele große Filme gemacht hast. Ob das jetzt Eminem, 8 Mile ist oder Walk the Line. Oder bist du, glaube ich, so gerade so, was Musik angeht, bei so großen amerikanischen Kinofilmen echt ein absoluter Spezialist. Guckst du immer auch im Hinterkopf mit diesem Gedanken, wie würde ich es jetzt eindeutschen? Oder wie würde ich's
eigentlich schreiben? Nicht. Nee, ich guck's einfach nur im Original, aber mit Untertiteln. Weil ich komme dann, wenn dann irgendeiner noch ein irischer Schauspieler dabei ist oder was und dann habe ich drei Sätze nicht verstanden, dann komme ich aus der Geschichte raus. Ja. Und insofern kann ich dann mich noch vergewissern, dass ich das Richtige verstanden habe. Und vor allen Dingen höre ich den Originalraum so gerne, also den geangelten Ton am Drehort Set. Der synchronisierte Ton ist dann doch immer ein bisschen dichter, komprimierter, die Stimmen sind immer weit vorn, die Räume klingen nicht mehr so original. Und das finde ich eigentlich auch sehr verlockend, abgesehen mal von den Originalstimmen. Also ich synchronisiere für mein Leben gern. Ja. Es macht mir einen totalen Spaß, aber ich gucke original. Wenn man jetzt was nimmt wie Peaky Blinders.
Ja, klasse Serie auch, ne?
Also wenn man diese Originalstimmen hört, kann ich mir das nicht synchronisiert vorstellen, ganz ehrlich. Diese Stimmen sind sowas von charakteristisch von diesen Schauspielern in dieser Serie zum Beispiel. Ich meine, ich mache auch Regie bei all diesen Fast and Furious Teilen. Das ist natürlich Action-Klamauk, wenn man so will, oder moderner Western. Mhm. Ja, kommt Dwayne The Rock Johnson zu Vin Diesel und sagt, hey, Toretto, warst nicht schwer zu finden. Und dann sagt Vin Diesel, hab mich nicht versteckt. Das macht einen Spaß, das aufzunehmen. Dann sagt man zu dem deutschen Sprecher, Ingo Albrecht, sag mal, du klingst mir viel zu weich. Du musst jetzt mal hier noch ein bisschen Härte reinbringen und so. Ja, gern. Also das ist wie ein Western aufnehmen und das macht einem totalen Spaß. Das kann ich mir auch super in Deutsch angucken dann hinterher. Das ist gar kein Thema. Aber sowas wie Peaky Blinders oder so, das möchte ich schon im Original sehen.
Und auf der anderen Seite haben wir Deutschen ja, also wenn ich jetzt meine Kindheit nochmal Revue passieren lasse, ob das jetzt irgendwie Magnum war oder so, ohne die deutsche Stimme von Tom Selleck, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Mhm. Ne? Da haben deutsche Stimmen natürlich auch ein ganz besonderes, also weiß ich nicht, die haben dem nochmal einen ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Ja. Und ich kann mir auch die 3 Fragezeichen Kinofilme irgendwie, ich höre immer den Original-Justus Jonas. Das ist ja schon irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass es in Deutschland oft so synchronisiert ist, dass du es eben einfach gucken kannst, ohne dass dir irgendwie dauernd auffällt, dass Münder offen sind und nichts drin ist.
Das stimmt, das ist alles ordentlich gemacht, das finde ich auch. Es ist auf qualitativ sehr hohem Niveau, gerade die Kinofilme, die Fernsehserien müssen schon noch ein bisschen schneller runtergekurbelt werden. Aber Kinofilme, da lassen die sich Zeit. Hier hat ja auch mehr Auswertungskette. So ein Kinofilm, dann nach Streaming, dann nochmal ins Fernsehen. Also kann man mehr auswerten als eine Fernsehserie. Insofern kann man sich da auch mehr Zeit lassen. Und da sind die Anforderungen dann auch nochmal etwas höher, weil man sehr oft mit einem Supervisor dann in Hollywood oder so zusammenarbeitet. Den muss man dann die deutschen Texte
schicken. Die musst du nochmal abliefern dann.
Die werden so rückübersetzt.
Ja.
Und dann gibt's ein Telefonat. Warum habt ihr dann da weg vom Original? Ja, das kann man so im Deutschen nicht sagen. Und da funktioniert der Joke andersrum. Aber er ist jetzt im Prinzip genau das Gleiche, wie er im englischen Original funktioniert. Er drückt also das Gleiche aus, obwohl wir ein bisschen was anderes sagen. Da muss man dann halt manchmal so kleine Kniffe machen und Sachen bauen. Und es war zum Beispiel so, ich habe den Wallace & Gromit-Film, habe ich die deutschen Texte gemacht und die Synchronregie. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welcher Satz es war. Es gibt einen ganz kleinen, kurzen Satz, den Wallace immer sagt. Denn vorher gab es nur 3 Kurzfilme von Wallace & Gromit vor diesem Kinofilm. Und dann haben die mich gefragt, sag mal, das ist doch nicht jetzt die Originalübersetzung, die du da raufgehauen hast auf diesen kleinen Satz. Warum hast du die nicht genommen? Ich gesagt, na, das ist ja der wiedererkennbare Satz aus den 3 Kurzfilmen. Den sagt er in jedem Film. Und den müssen wir natürlich so machen, wie wir ihn in den 3 Kurzfilmen genommen haben. Moment. Das ist ein Satz aus den 3 Kurzfilmen? Ja. Musste ich dem amerikanischen Supervisor erstmal erklären. Und dann hat er gesagt, das geht jetzt sofort an alle Territories raus, die überhaupt synchronisieren, Wallace und Gromit, dass sie unbedingt den Satz aus den 3 Kurzfilmen nehmen.
Damit es eben funktioniert. Also, ne?
Habe ich ihn dann verklickert.
Und musst du heute noch, obwohl du so viele Jahre so erfolgreich bist, ab und zu deine eigene Stimme über einen großen Teich schicken, dass irgendjemand in Amerika sagt, ja okay, dann nehmen wir jetzt den Rohrbeck auch dafür.
Oder? Ja, es war zum Beispiel so, vor 5 Jahren ungefähr kam Zoolander 2 raus mit Ben Stiller. Und da habe ich den jetzt schon 20 Jahre gesprochen. Seit 98 spreche ich den. Und Ben Stiller wollte dann eine Probe sprechen.
Nochmal auch mit anderen?
Ja, natürlich. Ja. Und er hat dann gesagt, nee, der Sprecher kann ja gern dabei sein, aber ich möchte jetzt 3 Stimmen hören, wenn es synchronisiert werden muss. Der wollte sich überhaupt gegen synchron wehren. Das hat man ihm dann aber nicht zugelassen. Dann haben wir das Probesprechen gemacht und dann habe ich es tatsächlich auch in seinen Ohren gewonnen. Man kann jetzt dann aber nicht einfach 2 nehmen, die gar nicht stimmlich passen, weil das ist ja auch schlecht. Dann sucht er sich da einen aus und dann machen wir die Figur Ben Stiller kaputt.
Ja.
Also man musste schon 3 ernsthafte Vorschläge da machen, dass er sich da nicht verarscht fühlt. Aber er wurde darauf hingewiesen, dass ich ihn schon 20 Jahre spreche und dass die Leute die Stimme kennen und ein Wechsel sehr, sehr schlecht wäre. Und er hat mich dann genommen und seitdem bin ich von Ben Stiller approved. Und jetzt habe ich ja gerade das 3. Mal in meinem Leben was mit Pinocchio zu tun gehabt. Es gab einen neuen Animationsfilm. Und da gab es auch ein Probesprechen für Jiminy Grille. Und da habe ich gegen 2 sehr renommierte Leute dann auch gewonnen. Es wurde auch in Amerika entschieden.
Ja, krass. Und dein erstes Ding, der Hase Klopfer, hier als Kind, das haben auch die Disney-Leute in den USA damals.
Das weiß ich nicht mehr, da war ich zu klein. Ja. Also da war ich 7. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da ein Probesprechen gab. Ich glaube nicht.
Ja.
Ich glaube nicht.
Du kannst ja noch nicht mal lesen.
Nee, aber ich konnte synchronisieren. Also ich konnte auf Mundbewegung sprechen und ich hatte Bock, auch wenn ich es 10-mal aufnehmen musste. Ja. Also ich war ein Kind, was das als Spiel angesehen hat und nicht eins, was sich gequält fühlt, dadurch, dass man eine Aufnahme fünfmal wiederholen muss.
Also ich habe das lange Zeit gemacht, dieses Synchronsprechen, weil ich glücklicherweise auch eine gute Schauspiellehrerin hatte, die mich da so ein bisschen auch eingenordet hat. Und habe das in München während des Studiums, da gab es in den 90ern genug Studios, immer wieder gemacht. Das Erste, was mich total überrascht hatte, immer wenn eine Szene draußen spielt, musst du in die Kammer gehen. Mhm. Das habe ich gar nicht für mich so zusammengekriegt. Oder wenn alle wieder in irgendwelche kleinen Räumchen gerannt sind, weil sie sagen, jetzt ist eine Außenszene dran. Ich so, okay. Und was als Zweites irgendwie ganz schön erschreckend war, dass es eben schnell gehen muss. Also, dass keine Zeit da ist für stundenlanges Palaver, sondern dann kommt der Take und dann muss der sitzen.
Naja.
Und wenn der beim dritten, vierten, fünften, sechsten Mal nicht sitzt, da sind auch Menschen einfach wieder vor die Tür gesetzt worden.
Also das Tempo, das Tempo ist heute noch schneller geworden. Und wenn du dann manchmal so einen Satz hast, so einen Dreizeiler mit zwei Atempausen dazwischen, die vielleicht an einer untypischen Stelle sitzen, und musst du dir das einmal im Original angucken und wie spielt er das? Und lacht er vielleicht noch an irgendeiner Stelle in dem Satz einfach mal so drin? Das muss man ja alles wieder, also mitspielen. Das musst du eigentlich beim ersten, zweiten Mal gucken haben und dann auch diesen Dreizeiler schon im Kopf haben, weil wenn du den Text nicht im Kopf hast, dann klingt's abgelesen. Und das ist das, was die Leute dann sagen, wenn es synchronisch klingt, weil dann immer einer von oben nach unten auf das Papier guckt und immer noch ins Buch, und der muss ja noch das Ende des Satzes noch einmal angucken. Ja. Und dann kommt dieser Synchronton da rein, der irgendwann auf den Nerv geht.
Oh Mann, Susi!
Ja, schön, dich zu sehen, ruf mich an. Ja, also das ist natürlich die schlimme Form des Synchronisierens, aber das passiert dann mal, wenn man den Satz noch nicht schnell genug im Kopf hat.
Es heißt ja auch Synchronschauspielern, ja, Synchronschauspielerin oder Schauspieler und nicht einfach nur Sprecher. Aber ich glaube, da hat die ganze Branche auch in den letzten Jahrzehnten merklich gewonnen irgendwie, auch an Akzeptanz und an Respekt, oder?
Die, sehr, sehr. Es gibt dann diese Conventions, das hat mir Detlef Bierstedt, Kollege, der George Clooney spricht, erzählt, der war da jetzt gerade auf einer, da war er zwei Tage nur zum Autogramme schreiben, weil er mehrere Rollen spricht, die Leute toll finden, und die kommen dann da hin und finden das gut, da den deutschen Sprecher davon.
Man muss ja sagen, teilweise gibt es ja schon Stimmen, die sagen, wir brauchen eigentlich gar keine Sprecher mehr, sondern es reicht uns eine KI, die du einmal reinsprichst und die generiert dann die Stimme. Bei James Earl Jones sollen die das jetzt für Darth Vader so gemacht haben.
Ich glaube da nicht dran.
Glaubst du nicht dran,
dass das weil klingt, Worte oder? Müssen beseelt werden. Und da sind die Phrasierungen oder die Rhythmen in der englischen oder amerikanischen Sprache doch manchmal woanders, als wo wir die Betonungsecken hinlegen. Und ich kann mir das vorstellen, das soll es ja irgendeine israelische Software geben, glaube ich, dass also Brad Pitt tatsächlich seine Stimme hingibt und dann können die das auch mit seiner Stimme in Deutsch umsetzen. Ich glaube da aber nicht dran, weil emotionale Szenen, Ausbrüche, Geheule, das soll der Rechner dann alles in der deutschen Sprache und dann auch noch auf die Mundbewegung zusammenrechnen. Ich glaube da nicht dran, dass das funktioniert. Du musst Worte beseelen und ich liebe dich muss mit ich liebe dich beseelt werden, also mit Liebe. Ich habe oft genug Szenen, auch in Serien, mit dem spreche ich immer Greg German seit Ally McBeal.
Auch grandios, ja. Ally McBeal war die erste Serie, die ich binge-gewatcht habe irgendwann.
Und der hat einmal, da war dann einer seiner Angestellten, Billy war auf einmal tot und er flennte in dem Film, in der einen Folge. Und ich habe das aufgenommen und dann sagt die Synchronregisseurin, sagt, kannst du dann noch eine Spur mehr Gefühl reinlegen? Ich habe mich nur zu ihr umgedreht, mir lief die Suppe runter, die Tränen liefen mir runter, ich war schon klatschnass und sie sagt, nee, war alles gut, entschuldige. Und ich weiß nicht, wie der Computer das machen will.
Ja, Worte müssen beseelt werden, finde ich einen ganz, ganz, ganz tollen Satz. Beim Hasenklopfer haben die dann, so ist zumindest überliefert, Georg Thomalla und Harald Junke die Sätze vorgelesen.
Ja.
Wie war das für dich? Waren das für dich Superstars oder war das einfach
Harald? Mir hat man nicht gesagt, dass das Superstars sind. Ich fand, das waren einfach ältere Kollegen, die nett waren.
Ja.
Und die waren auch total nett zu mir. Wer noch viel netter war, war der Synchronregisseur Heinrich Riedmüller. Und Heinrich Riedmüller
War das nicht Orchesterchef? Oder
Heinrich Riedmüller war festangestellter Gebrauchskomponist beim RIAS Berlin. Ach. Und der hat für alle möglichen Sendungen, wir brauchen jetzt hier mal eine Auftaktmelodie für eine neue Radiosendung, mache ich, hast du in einer Stunde.
Ja, habe ich noch als Kind das Orchester.
Und Heinrich dadurch Riedmüller. Bin ich zu Dalli Dalli gekommen, weil der hat natürlich die Dalli Dalli Musik im Studio bei Hans Rosenthal eingespielt. Dum, 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 das war seine Musik.
Ja.
Und der hat mich mitgenommen nach München. Und wir haben Sketche den Kandidaten vorgespielt, wo Fehler drin waren, die mussten die erkennen. Und dadurch durfte ich zweimal mit zu Dalli Dalli nach München. Und weil Heinrich Riedmüller bei uns im Synchronstudio der Synchronregisseur war.
Sehr cool.
Ja, finde ich auch.
Hatte das eigentlich dann später in jungen Jahren oder so beim Telefonieren ab und zu mit deiner Stimme, die ja dann doch keine unbekannte Stimme war, zu spielen? Hat das irgendwie bei den Mädels mal geholfen oder irgendwie? Hallo, hier ist Justus.
Nee, darüber hat man eher nicht so geredet.
Also nee, war das nicht so?
Nee, in der Schule und so war es eher nicht so. Wo gehst du heute hin? Ach, du gehst wieder ins Studio, na gut.
Also es war nicht alleine. Cool und so?
Es war, ich habe es 10, 15 Jahre später erfahren, es fanden alle cool.
Ja.
Man hat einfach aus Coolheit nicht drüber geredet.
Ja.
Und ich war immer sehr eingebunden in meine Schulklicken. Ich habe immer dann meinen späteren Beruf machen können nach der Schule. 13:30 stand ein Taxi und hat mich ins Synchronstudio gebracht, wenn mal Serie war. Ich habe jetzt nicht jeden Tag synchronisiert, um Gottes Willen. Ich hatte genug Freizeit. Aber
man dürfte als auch Kind nicht so viel arbeiten.
Nee, und wie gesagt, es gab 3 Sender.
Da war nicht so viel.
So viel war es dann
doch. Der kleine Drache, Michel aus Lönneberger, 5 Freunde. Und dann natürlich dieses Ding, was bis heute Generationen auf dem Weg ins Erwachsenwerden begleitet, die 3 Fragezeichen. Das war am Anfang aber auch nicht so angelegt auf jahrzehntelangen Erfolg,
nee,
oder?
Nie. Also das war für mich eine ganz normale berufliche Sache schon als Kind. Du gehst zu einem Probesprechen für die 5 Freunde, wirst genommen und dann sagen die, ja, wir machen jetzt erstmal 5 Folgen.
Aber bei den 3 Folgen sind auch so.
Und wenn die nicht laufen, dann sagen sie, ja, ist abgesetzt, die Serie. Ja. So kannte ich. Okay, 2 Staffeln habe ich eingetragen. Und dann kam Frau Körting und sagte, wollt ihr die 5 Freunde nicht auch als Hörspiel in Hamburg machen? Und dann hole ich euch immer mit dem Flugzeug.
Das war natürlich auch cool, ne?
Das war total
cool. Von Berlin aus in Hamburg?
Halbe Stunde, ja. Aber das war total cool, weil mit dem Zug alleinreisende Kinder durch die DDR und Visum, wäre viel zu zeitaufwendig gewesen, darüber zu fahren mit Grenzkontrolle und allem. Also das funktionierte nicht, also mussten wir fliegen, das war total cool. Haben wir die 5 Freunde angefangen und während dieser Arbeit hat sie mich dann gefragt, ob ich auch eine neue Serie machen würde. Ich fand das super. Das hat ja einen Spaß gemacht, ja, und dann auch manchmal da in Hamburg übernachten. Und da war es für mich auch so, ja, wie viele Folgen machen wir denn davon? Na, wir machen jetzt mal 2 und dann gucken wir mal weiter.
Wie alt warst du da, als das losging mit den 3 Fragezeichen?
13, 14. Und es ging immer von Jahr zu Jahr. Ich habe mich dann immer gefragt, neue Folgen, ja schön, machen wir doch. Es war doch nie, dass einer gesagt hat, in 10 Jahren sprichst du das immer noch.
Wir haben das gehört, also wirklich jeden Sonntag, als die Eltern schliefen noch, Kassettenrekorder, Kellogg's Max und dann ab ins Bett und 3 Fragezeichen.
Und dann war es ja auch zu befürchten, dass es so ist wie bei den 5 Freunden. Da stand erst auf der Kassette drauf mit den Original-TV-Sprechern, weil die hatten wir ja auch im Fernsehen synchronisiert. Und ab Folge 21 hat man Jüngere genommen, weil wir schon zu alt waren. Und dann stand drauf, endlich neue Sprecher. Und das ist ziemlich schief gelaufen und das haben sie sich bei 3 Fragezeichen nie getraut. Und deswegen bin ich jetzt noch mit Ü50 immer bei 3 Fragezeichen als 18-Jähriger.
Ja, wie ihr klingt ja auch echt noch alle sehr jung. Also zumindest dann, oder ist da viel elektronisch noch nach?
Nee, elektronisch machen wir da nichts.
Ja.
Nee, Frau Körting nimmt immer noch analog auf.
Ja, das fand ich ja so cool, als ich da mit dabei war einen Tag. Das ist
und die
Bandmaschine.
Wüsste jetzt auch nicht, wie sie Melodyne einsetzt, ehrlich gesagt.
Und alle an einem Tisch mit viel Geraschel und also auch sehr haptisch, also ein richtiges Handwerk eigentlich.
Ja.
Ne?
Aber wenn man sich jetzt so die ersten Folgen anhört und jetzige, dann hört man natürlich schon, dass die Stimmen auch erwachsener geworden sind, auch so wie wir mit anderen, mit Bösewichtern dann reden und sie zwingen, ein Geständnis abzulegen und so. Wir sind da schon ganz schön erwachsen. Aber andererseits, es stört auch die Kinder nicht, die jetzt vielleicht erst einsteigen mit 12 oder 14.
Also gibt's ja natürlich immer noch, ne?
Die sagen immer, ich verstehe ja gar nicht, was reden da immer welche von der alten Musik, die viel besser war? Die Musik ist doch in Ordnung, sagen die, weil die kennen die ja gar nicht mehr.
Ja.
Ja, und die stören sich aber auch nicht an unseren Stimmen. Ich höre immer wieder, wenn wir auf unseren Touren sind oder waren, dass dann welche sagen, ja, meine Kinder wollten gar nicht mitkommen, weil die wollten die Sprecher eigentlich dazu nicht sehen.
Ach nee.
Ja, ja. Das ist die, damit sie sich kein Bild davon machen. Aber nun sind wir so weit von den, von dem Bild dieser drei Jugendlichen aus Rocky Beach, glaube ich,
den Ort
weg.
Gibt's ja gar nicht.
Insofern das, machen wir auch keinem mehr was kaputt.
Ist ja auch so lustig. Ich habe das als Kind dann schon recherchiert. War ich noch gar kein Journalist. Wo ist denn Rocky Beach? Gibt's nicht. Und ich habe auch diese älteren Stimmen damals schon geliebt. Immer durchgelesen, wer spricht da alles mit? Andreas von der Meen. Mhm. Passetti.
Ja.
Und Alfred Hitchcock ist da mit von der Partie und so. Es war auch für uns damals, als mein Bruder und ich, manchmal richtig gruselig.
Aber ich finde ja, Axel Milberg macht das super als Erzähler. Ich bin begeistert von Axel Milberg, der das so blubbert.
Ja,
ja, wir haben dann, den hat Andreas vorgeschlagen und wir haben dann jetzt während der Pandemie mal ein Video-Meeting zusammen gehabt, weil wir hier die Record-Release-Feature immer machen, hier in dem Studio und dann die neue Folge vorstellen, eben nicht mehr mit Record-Release-Party in jeder Stadt, jetzt geht es langsam wieder. Aber wir haben ja zwei Jahre, wir haben das 2 Jahre ausgesetzt und haben das dann hier online vorgestellt, habe ich ein bisschen aus dem Buch gelesen und dann wurde ins Hörspiel reingehört, du kannst es ja nicht vorab dann abspielen komplett, das geht ja auch nicht. Und da habe ich mich dann während eines solchen Video-Features mit Axel Milberg verabredet und er war furchtbar nett und ich habe ihm das auch gesagt, wie er das blubbert, das finde ich großartig. Als Andreas ihn vorschlug,
Andreas Fröhlich.
Ja, habe ich gerade einen Tag vorher eine Doku mit Axel Milberg gesehen. Und da ging es um irgendwelche Ameisen in der Tundra, die das, wenn das ganze Volk umzieht und er blubbert das dann so ganz wunderbar und dann kann das so. Das ist so schön, wie er das spricht. Ich bin da sehr, sehr glücklich, dass wir ihn gewinnen konnten.
Und er hat auch so eine wandelbare Stimme, dass du die nicht komplett immer sofort mit seinem Gesicht sozusagen assoziierst. Ne? Der kann das. Wer hat eigentlich die drei Fragezeichen einst erfunden? War das erst ein Roman und dann eine Kassette? Oder wie sind die damals entstanden?
Das war tatsächlich Robert Arthur mit einem Roman und ich glaube, der hat dann Hitchcock auch tatsächlich überredet, dass er seinen Stempel dazu gibt und hatte dann so ein paar Folgen geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt insgesamt von ihm gab. Und irgendwann wurde das dann halt hier in Deutschland weitergeschrieben, die ganzen Folgen. Aber das gab es schon 10 Jahre, bevor das erste Hörspiel entstand, gab es die Bücher. Und ich weiß zum Beispiel, Harald Schmidt hat mal im Fernsehen gesagt, ich habe den nie kennengelernt, er wäre mit 3 Fragezeichen-Büchern in Buchhandlungen getourt und hätte da Lesungen gemacht. Ja,
ja, ich habe auch noch welche zu Hause im Keller meiner Mutter.
Das muss vor 79 gewesen sein, also bevor das erste Hörspiel rauskam.
Ja, krass. Echt, es hat irgendwie im besten Sinne irgendwie so ein Retro-Element, dieses 3 Fragezeichen, was ich einfach toll finde, dass es die Generationen immer wieder neu abholt. Und für euch ist ja dann auch nochmal ein neuer Wumms dazugekommen, als ihr das live auf der Bühne präsentiert habt. Und so wie ich das verstanden habe, war das auch so eine Idee, die sich aus einer Laune heraus entwickelt hat. Aber dieser Riesenerfolg in den Arenen, den das heute hat, der war ja auch nicht abzusehen.
Nee. Das war überhaupt nicht abzusehen. Wir dachten tatsächlich, wir machen das mal in einer Buchhandlung vor 400 Leuten mit Geräuschemacher. Und dann hieß es gleich, nee, wir planen jetzt mal eine richtige Tour. Passt mal auf, wir haben hier ein Konzertunternehmen, die würden das machen für euch. Und die sagten, also euer erster Auftritt ist in einer Mensa in Hamburg vor 1800 Leuten.
So, ups.
Ja, das war unvorstellbar. Da sind wir noch mit Nightliner gefahren dann.
Wie eine Rockband.
Und dann hatten wir immer so 1400 so. Und der letzte Auftritt war dann wieder in Hamburg, heißt der Stadtgarten?
Stadtpark.
Stadtpark, ja. Vor 4000 Leuten, die standen. Und das war der größte Auftritt. Und dann kam nämlich 2004, also 2-3 Jahre später schon, das erste Mal, die damals hieß sie, glaube ich, noch, oder jetzt heißt sie Barclaycard Arena in Hamburg, vor 12.000 Leuten, weil wir dann 25-jähriges Jubiläum hatten.
Es war schon ein cooles Gefühl, oder? Dann vor so vielen Leuten zu stehen.
Also da erzähle ich mal noch eine Geschichte. Die haben dann, Europa hat dann verschiedene Prominente gefragt, ob sie irgendwie was zu 3 Fragezeichen sagen können. Und das wurde vor dieser Veranstaltung das erste Mal vor 12.000 in so einem Filmchen über, weiß ich nicht, das ging 8 Minuten oder so, haben dann mehrere was gesagt. Und da war auch Daniel Brühl zum Beispiel drunter. Und dann hieß es hier im ersten Jahr der Pandemie 2020, hat der RBB mal gesagt, könnte nicht was machen, wir möchten gerne einen Spendentag machen. Und wenn die Leute genug spenden, dann müssen sie eine Belohnung kriegen. Und die Belohnung ist, dass sie eine 20-Minuten-Folge 3 Fragezeichen extra geschrieben kriegen. Sage ich, wie extra geschrieben? Naja, es gibt ja nicht, die anderen sind alle zu lang und man kann nicht einfach was abspielen, was wir schon aufgenommen haben. Sag ich, okay, na dann muss ja ein Autor eine Geschichte liefern. Genau, habe ich gesagt, dann frage ich mal Sebastian Fitzek, hat er gemacht. Hat
ja, 3 Fragezeichen.
DIN A4-Blatt gegeben, ja. Also von einem Geschichtsablauf, hat er gesagt, ich weiß aber nicht, hier Manuskripte schreiben und Dialoge. Habe ich gesagt, das machen wir hier, wir heißen Hörspielstudio Kreuzberg, wir machen das. Ja. Wir produzieren das dann hier auch für den Spendentag, das ist dann unsere Beteiligung dafür. Und dann habe ich mir die Nummer von Daniel Brühl besorgt und ihm eine SMS geschrieben, bist du in Berlin und hättest du Lust in diesem, für Umme, den Bösewicht zu sprechen. Ich habe nur zurückbekommen, wann muss ich wo sein.
Ja, ja, Fan.
Und ich, hier stand er da und ich habe mich natürlich so gefreut, ihn mal kennenzulernen. Und musste ihn hart rannehmen, er war eigentlich viel zu nett für die
Rolle. Ja, ich bin auch viel zu nett, ich kenne das. Was ich ja auch, also nicht nur, dass es für mich eine große Ehre war, da plötzlich im legendären Studio von Heike Dine Körting mit den Helden meiner Kindheit am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu sprechen, sondern was ich auch klasse fand, Frau Körting kommt dann rein und sagt, könnten Sie noch für die andere Folge hier noch 2 Sätze und hier müssen wir noch auch noch
ein paar uns auch mal, ja.
Und das finde ich aber auch
aber cool. Aber guck mal, da bist du ja im Vorteil, denn bei mir ist es zum Beispiel so,
wenn. Du kannst es gar nicht machen, ne?
Wir machen es. Wir haben es ja auch gemacht, dann zu dritt dann bei TKKG irgendwelche Rocker gesprochen oder so. Aber dann haben wir auch einen Künstlernamen dann in die Besetzungsliste schreiben lassen. Ja. Ich war immer Lars Lächel. Und ich kenne einen Lars Lächel und habe ihn gefragt, ob ich seinen Namen benutzen darf.
Nee.
Ja? Weil, naja, LL, ich wollte irgendwie ZDF-tauglich sein. Bundula Gause, Lars Lächel. Ja. So, so, und wir haben das also auch gemacht. Aber du bist im Vorteil, weil, wenn ich bei Frau Körting ankomme, es ist ja immer noch so, dass wir drei sie siezen und sie duzt uns schon immer. Sie sagt, hallo Oliver, also schön, dass ihr da seid. Das ist das einzige Mal, dass sie mich anspricht. Und dann aber schwenkt sie um. So Justus, dann geh mal schon gleich ins Studio, geh mal rein. Justus, du bist dran. Die vergisst, dass ich Oliver heiße. Und dir sagt sie wenigstens Ingo.
Aber muss ja ihr auch ehrlich gesagt, jedes Kind, das mit Kassetten und solchen Hörspielen groß geworden ist, muss ich eigentlich persönlich bei ihr bedanken. Weil ich glaube, von der kleinen Hexe über die 5 Freunde bis zu den 3 Fragezeichen, es steht immer Heike Dine Körting.
Ja, und ich glaube, sie ist die, also sie muss, glaube ich, noch mehr als Bohlen oder so an Tonträgern im Leben verkauft haben. Also sie müsste eigentlich die erfolgreichste deutsche Tonträgerproduzentin meines Erachtens sein, so viele Millionen Sachen, wie sie verkauft hat.
Ja. Wenn ihr die Sache live macht, sind das extra Live-Geschichten, die nochmal extra konzipiert wurden für so einen Live-Abend? Oder sind das angepasste Stories, die es sowieso schon gab? Wie versucht ihr da immer wieder was Besonderes zu kreieren?
Es muss live sein. Es muss neu konzipiert werden. Du musst ja dann überlegen, wenn du so eine große Arenentour machst, dass ganz viele im 3. Oberrang in der Lanxess-Arena in Köln sitzen und die sehen dich als kleinen Krümel auf der Bühne und müssen auf die Großbildleinwände gucken. Du musst also für das Auge, was bei Musikkonzerten natürlich mit Licht und allem Show passiert und wir stehen da und lesen von Manuskripten ab und da ist ein Geräuschemacher, der klappert mit Besteck und das sehen die aber nicht. Das wird ab und zu dann auf die Großbildleinwände raufgeschnitten. Deswegen proben wir das auch dann eine Woche vorher, damit klar ist, wann was auf welcher Leinwand ist und welcher Gesichtsausdruck und wann der Geräuschemacher. Wenn ich dann sage, tu mir nicht weh, du brichst mir in den Arm, dann macht er die Selleriestange und die ist nicht auf der Großbildleinwand, ist es verpufft.
Ja.
Die muss dann in dem Moment sein und dann muss es sofort wieder auf mein schmerzverzerrtes Gesicht kommen. Und das wird geprobt und das muss auch dann dementsprechend geschrieben sein, dass wir wissen, da haben wir jetzt einen Effekt und ja, da haben wir einen Lichtwechsel und da haben wir das. Also es wird eine komplett neue Story-Geschichte natürlich. Ja. Wird konzipiert und da passieren natürlich dann irgendwelche Anlehnungen an alte Folgen, die besonders beliebt waren und das wird extra so konzipiert, das geht sonst nicht.
Hast du für dich so eine Top 3 an 3 Fragezeichen?
Eigentlich nicht, weil ich bin ja der so über die 45 Jahre, 44, nicht andauernd gehört hat. Also ich habe die Folgen, wenn überhaupt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alle schon mal gehört habe. Weil wenn die Belegexemplare kommen, habe ich sie mir nicht als erstes reingehauen. Ja. Und ich weiß sie also inhaltlich viele gar nicht mehr, wenn die dann sagen, du, in der Folge 75, da, wie war denn das jetzt nochmal? Ja. Also ich kann... ich habe, das leere Grab ist zum Beispiel, das ist glaube ich 79 die Folge, Justus' Eltern melden sich plötzlich bei ihm, obwohl sie seit über 10 Jahren tot sein sollen, aus dem südamerikanischen Dschungel und er bricht emotional das erste Mal ein. Das fand ich immer eine schöne Folge, weil er sagt, wieso haben die sich dann 10 Jahre nicht bei mir gemeldet, wenn die noch leben? Wie kann das sein? Das ist doch verrückt, dass die sich bei ihrem Kind nicht melden. Also er fährt dann sofort hin und es entlarvt sich natürlich, dass dann das nicht die Eltern sind. Aber die Folge hat mir totalen Spaß gemacht. Jens und Andreas sagen natürlich, da hatte ich den meisten Text. Ja, genau. Deswegen fand ich die so toll. Ich habe dann aber später jetzt auch mal wieder vor einiger Zeit oder 5, 6 Jahren Nacht in Angst gehört. Das spielt in dem Museum in Echtzeit sozusagen nachts. Werden die da eingeschlossen und Verbrecher kommen und wollen da was klauen. Und Justus ist die ganze Zeit im Fahrstuhl und ich habe da so wenig Text gehabt wie noch nie. Und die Folge finde ich auch super und das habe ich Jens und Andreas auch gesagt. Ihr beide seid ja immer draußen und krabbelt darum und ich bin im Fahrstuhl eingeschlossen mit Morten und das ist ja langweilig. Die fand ich auch super. Ich finde aber auch diese Dreierfolgen immer gut, 125, 150, weil dann die Geschichte viel komplexer wird und man ein bisschen noch tiefer in so eine Geschichte reingehen kann. Denn es gibt ja immer ein Buch als Vorlage und die Hörspiele sind eigentlich um die Hälfte gekürzt. Also da ist schon von der Geschichte, wird da ganz schön viel weggecuttet, weil es sonst viel zu lang wird oder kannst nicht aus jeder Folge eine Doppelfolge machen, um das ganze Buch wiederzugeben. Das ist dann zu teuer und dann kann man sie auch nicht wieder für diesen Mitnahmepreis machen. Ich meine, Europa war das erste Label, was Kassetten im Drogeriemarkt verkäuflich gemacht hat. Also als Mitnahmeding für mein Kind. Ah, hier steht ja noch eine Kassette, das nehme ich mal mit. Da musstest du nicht extra einen Fachhandel. Ja. Die haben das also in diese Geschäfte gebracht überhaupt. Und das lief ja gut. Und das hatte natürlich auch was mit einem bestimmten Preis zu tun. Es kostete ja nie so viel wie ein Musikalbum. Ja, ja. Die kosteten damals 19 Mark und uns kostete, glaube ich, 6,95 Mark oder so. Also es wurde für einen gewissen Preis dann eingekürzt.
Ja. Man hat sie aber trotzdem genauso oft gehört, auch wenn man als Kind dann schon wusste, wie es ausgeht. Man hat sie einfach immer nochmal gehört. Die Geschichte mit den 3 Fragezeichen, ihr kennt euch privat natürlich jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit. Und stimmt es, dass ihr im Prinzip auf der gleichen Schule wart?
Andreas und ich waren auf der gleichen Schule, ja. Und meine Mutter hatte ja damals eine Kinderagentur und vermittelte Kinder an Film und Fernsehen und hat natürlich auch bei mir auf der Schule geguckt und hat da einige Talente entdeckt, auch an anderen Schulen natürlich und Schultheater, die sie dann bei Castings vermitteln konnte und da hat sie dann auch Andreas vermittelt. Ja. Da gab es dann also Christina Plate war da bei uns auf der Schule, die hat sie auch zum Fernsehen gebracht. Da gab es noch mehrere Leute. Dorette Hugo, mit der war ich in einer Klasse, die ist die Tina bei Bibi und Tina.
Auch schon länger.
Auch schon länger.
Ja, aber so ist es halt. Wenn irgendwas gut passt, dann finde ich, ist das halt auch ein Dreamteam, das durchaus ein paar Jahrzehnte Bestand haben
kann. Ja, aber wir sind alle, das ist ja auch erstaunlich, alle 3, und das ist auch bei Dorette Hugo so, wir sind alle noch in dem Beruf. Auch Dorette ist noch in dem Beruf und spricht. Und wir 3 sind eben alle in dem Beruf geblieben. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn einer von uns dann jetzt Auslandskorrespondent oder Professor oder Taxifahrer geworden wäre lieber.
Seid ihr dann auch privat viel zusammen? Oder ihr seht euch eh dauernd bei den Aufnahmen, aber macht ihr auch mal gemeinsam Urlaub oder kennen sich die Familien?
Die kennen sich natürlich, ja. Und runde Geburtstage werden die anderen natürlich auch eingeladen. Wir sehen uns jetzt seit über 40 Jahren regelmäßig. Und das ist, wir begleiten uns unser ganzes Leben, wenn man so will, zu dritt. Und dadurch wissen wir natürlich viel über uns gegenseitig und legen auch extremen Wert darauf. Ja. Wir haben uns zu sehr, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten entwickelt.
Gibt es auch immer Stress oder habt ihr immer Streit oder so? Nee, weil
Nö. Das
ist ja eigentlich eine große Erfolgsgeschichte.
Ich bin nur mal gespannt, was passiert. Na Jens, was machst du wieder? Hast du ein neues Theaterstück und was geht da? Und nee, ich bin jetzt erstmal 3 Wochen in Paris und wir reden oder bei Tiefgängen bieten wir uns das natürlich an, für einen anderen da zu sein und weil wir uns so gut kennen und das ist einfach schön, weil wir so unterschiedlich geworden sind, dann auch mal die Perspektive von denen zu hören, wenn irgendwas los ist, was einen beschäftigt und vielleicht ein Tief im Leben auslöst. Also das, wir kennen Tiefen der anderen.
Ja, aber wenn man sich dein Leben anguckt, so als Außenstehender, denkt man eigentlich, ey, bei dem ist ja schon seit der Kindheit immer nur weiter und bergauf gegangen, oder? Vom Kinderschauspieler zum Kindersprecher, zum bekannten, erfolgreichen Sprecher, Regisseur und so weiter. Trägst du irgend sowas mit dir rum, wo du sagst, ach Mensch, eigentlich hätte ich auch gerne mal in irgendeiner Serie einfach eine Hauptrolle gespielt und wäre im Fernsehen als Schauspieler immer vor der Kamera gestanden, oder?
Ich habe ja früher viel Fernsehen gemacht noch.
Und Serien und sowas, ne?
Serien und Filme und ich habe auch einen Kinofilm bei Michael Verhoeven gedreht, nicht die Hauptrolle, mit Jürgen Prochnow. Da hatte ich eine gute Nebenrolle, bin da mehrfach in dem Film aufgetaucht. Ich habe so eine Filme gemacht, aber irgendwann hatte ich eben auch früh Kinder. Mit 23 hat meine Ex-Frau die erste Tochter zur Welt gebracht. Und da wollte ich dann auch ein bisschen mehr Beständigkeit im Leben haben und konnte das sehr gut kombinieren damit, dass ich auch mehr Verantwortung übernehmen wollte. Und das Regie zu übernehmen, eine Synchronregie, also du machst jetzt nicht einen neuen Film draus. Du achtest eher darauf, dass du dem Schauspieler, man braucht einen Regisseur, ganz ohne kannst du es nicht aufnehmen, der muss dich lenken. Nee, da muss er mal emotionaler, da geh mal mehr in die Emotionen rein, da musst du noch wütender sein, da warst du jetzt zu leise. Du musst ihn lenken und führen. Bei jedem Take neu, den Schauspieler. Du musst ihm Hilfestellung geben. Und das hatte ich Lust zu und konnte dann im Synchron beständiger wusste ich dann schon, in 3 Monaten mache ich ja den Film und danach kommt nochmal die Miniserie und dann spreche ich ja wieder. Also ich wusste meine Zeit besser einzuteilen, auch für die Familie und wusste natürlich dadurch auch besser, dass ich die Familie wirtschaftlich über die Runden bringen kann, weil ich einfach mehr Regelmäßigkeit hatte. Und da habe ich dann gerne das Fernsehgeschäft für aufgegeben irgendwann, weil mich das noch mehr ausgefüllt hat. Und dann habe ich große Hollywood-Filme plötzlich machen dürfen.
Ja, wie lange dauert das eigentlich, wenn man dann so einen Hollywood-Film übersetzt?
Und wurde plötzlich angerufen, du sollst 8 Mile machen mit Eminem. Musst aber jetzt, da kommt dann mit dem Produzenten und Regisseur des Films in London ein Treffen mit den Spaniern, den Franzosen, den Russen und den Deutschen. Ihr müsst euch in London 3 Tage mit dem treffen und über alles reden, wie ihr es machen wollt. Spannend, oder? Ja. Also wirst du da eingeladen und triffst den Hollywood-Regisseur, auch von dem Ray Charles-Film, musste ich wieder nach London. Musste ich mal nach Amsterdam zu so einem
Treffen. Die vertrauen dir ja quasi ihr Baby an, ne?
So ist es. Und du stammelst in deinem Schulenglisch dann da rum und dann sagen die aber immer, alles gut, wir können gar kein Deutsch, also wir können dir nicht entgegenkommen und du kannst wenigstens unsere Sprache. Und das finde ich, sind spannende Aufnahmen. Die trauen dir das zu, einen so großen Hollywood-Film, den die jahrelang konzipieren und der sie 30 Millionen kostet, in deine Hände für die deutsche Fassung zu geben.
Wie lang dauert das dann, bis du den übersetzt hast? Bist du so, also sprichst du den dann, musst du ja, oder? Allein für dich schon mal durchsprechen, ob das
alles so passt? Ich krieg eine Übersetzung, die macht einen Übersetzer. Kriege ich eine Übersetzung und mache es dann lippensynchron. Und dafür brauche ich dann bei so einem Film, der hat 6 oder 7 Akte, 1 Akt sind immer 20 Minuten. Also ein normaler Spielfilm hat 1 Stunde 30, 5 Akte. Ja. Und so ein Film hat dann aber so ein Biopic, hat dann 7 Akte, ist einfach nochmal 40 Minuten länger. Und da brauche ich 10 Tage, um den Lippensynchron zu machen. Dann wird dann noch vom Cutter in Takes geschnitten.
Also das sind diese einzelnen Schnitzel,
in der Zeit besetzt, genau. In der Zeit besetze ich die anderen Rollen, wenn es keine Feststimmen gibt. Mhm. Und schicke die Besetzungsliste auch nochmal zur Vorlage nach Hollywood und oder nach London. Und oder es gibt nochmal wie bei Wallace und Gromit eine Rückübersetzung. Und ich musste es mit jemandem besprechen, warum ich da und da vom Original ein bisschen weggehe, ja. Ja, um das besser zu erklären. Und im Deutschen kann man das so nicht sagen. Und mit der Satzstellung musste das so sein. Und dann gehen wir ins Studio und bei 40 Minuten länger, also 2 Stunden 10 ungefähr, brauchen wir dann, das hat dann, also ein normaler Film hat um die 1200 Takes.
Krass.
Fast and Furious ein bisschen mehr, weil die haben so viel Hintergründe, wo geschrien und gesagt, man musste alles neu aufnehmen.
Ja, also das kann man ja vielleicht den Laien auch nochmal sagen, dass die meisten großen Filme, also außer du kriegst mal eine Originaltonspur mit, aber ansonsten werden die Geräusche und so, das wird auch alles neu gebaut.
Die Geräusche kriegst du heutzutage komplett.
Kriegst du heute alle auf dem Server?
Die kriegst du alles in der internationalen Pro Tools Session auf den Spuren. Du musst halt aber jede stimmliche Sache, ob es ein Rülpser ist oder ein Seufzer, du kannst deinen Seufzer auf 100 verschiedene Arten machen. Einen glücklichen Seufzer, ja, oder ein angestrengter, oder ein unglücklicher. Also es gibt, kann ich dir 5, 10 Regieanweisungen sofort geben, bitte setz den Seufzer um. Nein, das war falsch.
Ja.
Und das wird alles neu aufgenommen. Und so ein Film hat nicht 1200 Takes, der hat dann 1900 bis 2100 Takes. Und da sind wir dann 10 Arbeitstage bis 14 Arbeitstage im Studio bis 3 Wochen. Also,
aber da brauchst du natürlich auch Spezialisten, Cutter und so, die das
der
alles
muss
im
da
Hören
sein.
Haben und da wissen, wo
Cutter, jeder Cutter, Tonmeister, halt Aufnahmeleiter, der die Leute bestellt und koordiniert, dann die Zeit haben und genau so ist es.
Was ich ja immer interessant finde, wenn du dann Filme hast, wo jetzt irgendwie eine bekannte Stimme für einen bekannten Schauspieler schon immer den spricht und dann spielt er aber mit einem anderen Schauspieler, den er auch spricht. Ja, was machst du denn dann?
Ja, das hatte ich bei einem Film, da tauchte Pierce Brosnan auf und Bill Nighy war der Erzähler. Und das ist der Sprecher Frank Glaubrecht, der Schauspieler, der Pierce Brosnan schon immer spricht. Ja. Also weit vor Bond hat er dann schon
Remington Steele und so.
Bill Nighy kam später dazu. Und entweder fragst du ihn, wen willst du, aber bei Pierce Brosnan habe ich gesagt, der spricht Pierce Brosnan, weil Bill Nighy nur als Stimme, als Erzähler auftaucht. Da gab es für mich keine Frage. Und dann habe ich ihm aber auch erst nach den Pierce Brosnan-Aufnahmen gesagt, dass Bill Nighy, da war er richtig angefasst, der wollte dann lieber Bill Nighy machen. Habe ich gesagt, wir können nicht auf Pierce Brosnan einen anderen Sprecher nehmen. Das geht gar nicht. Ja. Ich musste für Mamma Mia, die habe ich beide gemacht, Pierce Brosnan casten, weil sie wollten hören, ob der Sprecher an die Gesangsstimme ranpasst. Und wir haben gesagt, es geht kein anderer, es geht nicht.
Ja. Naja. Die Pierce Brosnan ist auch so eine Figur, also genauso wenig könnte man dich bei den 3 Fragezeichen umbesetzen. Ich glaube, dann wäre das auch irgendwie, dann wäre das auch nichts mehr, ja. Aber wie lange glaubst du, macht ihr das noch?
Keine Ahnung. Das ist offen.
Ewig weitermachen.
Wir machen es weiter, ja. Macht doch Spaß.
Ja.
Und da wird kein Ende festgelegt jetzt.
Also ich bin gespannt. Ich muss mir das unbedingt, ehrlich gesagt, auch mal live angucken. Was guckst denn du dir eigentlich dann noch an? Jetzt hast du gerade schon gesagt, Peaky Blinders ist so eine Serie, oder? Die du offensichtlich liebst.
Ja, die fand ich gut. Mhm. Ich gucke alles Mögliche. Von gestern habe ich Lauchhammer geguckt. Das ist gerade so ein deutscher 6-Teiler.
Wie heißt der?
Lauchhammer.
Lauchhammer.
Spielt in der Lausitz und ist so eine bisschen mysteriöse, also eigentlich ein Tatort mit 6 Folgen.
Ah, klingt gut.
Super.
Gut.
Und halt läuft der? Das läuft in der ARD-Mediathek oder jetzt kommt der dritte Teil, glaube ich, jetzt irgendwann am Freitag oder wann im Fernsehen. Ich gucke es aber jetzt schon vorab in der Mediathek.
Ja, klar.
Finde das extrem spannend, weil ich die deutsche Art zu filmen, die finde ich auch wieder ganz einzigartig. Also so ein, weißt du, diese Tatorte oder sowas mit den deutschen Betroffenheitstönen, ja. Hast du davon schon gehört? Ich muss erst darüber nachdenken. Ja, das wirst du in englischen Filmen nicht haben. Und dann, es ist auch kein französischer Betroffenheitsfilm oder Psychofilm, die dann sagen, Jean-Claude, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden, setz dich hin. Ja, erstmal alle Sätze wiederholen, französisch. Ja, und dann dabei rumfuchteln. Und auf jeden Fall, die Franzosen machen eine Schippe, die Unterlippe wird vorgeschoben. Ja, und dann ist es immer so ein bisschen Rallye, sagt man in Frankreich, wird immer so ein bisschen beschwert und Gesicht verzogen. Die drehen anders als Deutsche. Und dieser deutsche Ton in solchen ernsthaften Filmen, den finde ich super.
Ja.
Ja, und da möchte ich möchte auch keinen, also ich gucke jetzt viel Original, ich möchte allerdings auch keine englische Fassung eines Tatorts sehen.
Ja, genau. Das, ja, also, oder der italienische oder so.
Ja, und ich habe, um das auch mal zu sagen, und kann ich mich ja outen hier, ich habe Riesenschwierigkeiten mit dem Istanbul-Krimi oder dem Florenz-Krimi mit deutschen Schauspielern, die dann den Italiener spielen und da leben eigentlich und da komme ich nicht so rein in die Geschichte. Also das ist nee. Das ist nicht meins.
Und am Wochenende hast du sowieso keine Zeit zum Fernsehen oder Streamen. Da bist du fußballmäßig angedockt. Bei Hertha und bei St. Pauli.
Ja.
Das funktioniert.
Das funktioniert super. Ich habe 2021 in der Sommerpause gab es dann ein Testspiel zwischen St. Pauli und Hertha BSC.
Das ist dein Spiel
am Millerntor. Der Verein hat mich eingeladen und ich kam vorher noch bei St. Pauli TV, wurde ich von Ewald Lienen interviewt, ich denn zusammen diese beiden Vereine zusammenbringe im Kopf. Und da habe ich Ewald Lienen gesagt, das ist so, ich bin Berliner, Hertha BSC, ich bin in Charlottenburg aufgewachsen. Jetzt wurde ich, das muss so 77 gewesen sein, von Brigitte Grotum, das ist eine von den drei Damen vom Grill,
ja, natürlich,
wurde ich zur Weihnachtsfeier von Hertha BSC eingeladen, weil ihr Mann, Professor Weigert, war der Mannschaftsarzt. Und sie trat bei der Weihnachtsfeier von Hertha BSC auf, in der Zeit waren die auch ganz gut, so mal Dritter und so. Und wir machten Sketche, ich als Kind neben ihr, also Stichwortlieferer und sie hatte dann die Pointen. Wir haben Wacker 04 und Tennis Borussia wird drüber hergezogen und Berliner Vereine, ist ja klar. Und dann durfte ich am Tisch mit Erich Behr sitzen. Und ein Trikot habe ich noch bekommen von der Mannschaft damals und war bei der Weihnachtsfeier von Hertha BSC.
Da ist man dann drin, ne?
Du kommst dann nie mehr raus und dann sagst du dir, waren dann fast die ganzen 18 waren sie in der zweiten Liga. Dann sagst du, weil wir haben sie heute wieder gespielt. Oh Gottes Willen, ich guck, interessiert mich gar nicht mehr Fußball. Ich guck ja eh nur noch Dart. Ja. Stimmt nicht. Ich guck natürlich wieder heimlich, wie haben sie gespielt. Du kommst da nicht raus.
Ja, ich bin Nürnberg-Fan, weil ich in Nürnberg geboren bin. Ich habe ein schweres Schicksal.
Ah, geht so. Ja. Wir haben ja auch tolle Zeiten gehabt. Ich bin gespannt, wer der neue Trainer wird. Hecking hat ja wohl was im Kopf, ne?
Ja, ich bin gespannt.
Ich auch, ehrlich gesagt.
Er hat ja
irgendeinen großen Namen im Kopf, habe ich gestern gelesen.
Es kann nur besser.
Jedenfalls St. Pauli kam dann im Laufe der Jahre dazu, weil ich natürlich auch durch die drei Fragezeichen so viele Freunde in Hamburg habe und St. Pauli ist genauso im Herz verankert wie Hertha BSC. Ja. Und als die dann mal sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga zusammengespielt haben, habe ich immer gesagt, naja, ein bisschen muss die Tagesform entscheiden, wer besser ist, soll gewinnen. Ich habe es auch im DFB-Pokal am Millerntor gesehen. Es hat dann Hertha eindeutig für sich entschieden. Aber da in der einen Saison, als Hertha auch gleich wieder aufstieg, die waren dann gleich oben mit drin und St. Pauli dümpelte so wie jetzt bei 10, 11 rum. Ja. Da habe ich gesagt, Mensch, jetzt muss Hertha aber gewinnen, weil die brauchen die Punkte jetzt zum Aufstieg. Ja. St. Pauli hat dieses Jahr mit dem Aufstieg nichts zu tun.
Aber es ist ja immer gut, wenn du dann bei so einem Derby dabei bist, weil dann kannst du nur als Gewinner rausgehen im Prinzip.
Aber die Frage kommt natürlich oft, wie sollen die beiden Vereine zusammengehen? Aber dieses gegen Homophobie im Stadion von St. Pauli und gegen die haben als einer der wenigen Vereine eine Stadionsprecherin. Ja. Diese bunten Luftballons, die jedes Jahr oder fast bei jedem Spiel hochfliegen und gegen rechts wird da gespielt. Und das ist schon extrem mein Verein, muss ich mal sagen. Und der Verein lädt mich auch andauernd ein, irgendwas zu machen. Ich habe dann für die eine Moderation gemacht. Da haben sie an soziale Projekte im Bezirk St. Pauli so Spenden gesammelt und die verteilt. Und da habe ich dann Spieler auf die Bühne holen dürfen und wir haben zusammen Preise übergeben. Dann holen die mich für solche Sachen und jetzt planen wir auch gerade schon wieder was. Ja.
Also eine große Verbundenheit zu beiden Vereinen.
Absolut.
Ja. Sag, deine Karriere hat sich die Mama war schon Kinderagentin, nun auch in die nächste Generation vererbt. Deine Kinder sind ja auch schon aus dem Gröbsten raus. Haben die auch irgendwas mit Kunst und Sprache
zu tun? Also meine jüngere Tochter Die hat auch lange Zeit Hörspiele gesprochen, bevor sie 18 war. Und jetzt macht sie das noch ab und zu. Ist aber nie Schauspielerin richtig geworden, hat keine Schauspielausbildung gemacht. Und die macht jetzt, die ist dann ehrlich gesagt Köchin und Konditorin geworden.
Aber beides. Sehr handwerklich.
So, und jetzt gibt sie Käsekurse und macht Produktentwicklungen für andere Lebensmittelhersteller.
Auch cool.
Ja. Die hat sich also in den Lebensmittelbereich so ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben sehr viel zusammen gekocht und das mochte sie und ist dann in die Richtung gegangen. Die andere Tochter, die große, die hat an der Film- und Fernsehhochschule in Babelsberg Produktionsleitung studiert, hat dann auch ein paar Jahre Filme begleitet als Produktionsassistentin und Koordinatorin und Bibi und Tina hat sie gemacht mit Detlef Buck und so, da war sie im Team, aber die war dann ehrlich gesagt von der Filmbranche ein bisschen gestresst.
Ja, ist ein toughes Business, ne?
Kann man das ist ein toughes Business, genau. Ja. Und die ist jetzt eher im Yoga-Bereich.
Ja. Bisschen entspannter, ne? Denn mit Filmleuten Yoga machen wäre dann die, die nächste Stufe. Deine Frau, hat die auch was mit der Branche zu tun gehabt, oder?
Nee.
Gar nicht?
Nee.
Ja. Aber die kannte natürlich auch die drei Fragezeichen. Ne? Deine Kinder sind wahrscheinlich auch damit aufgewachsen. Ich lasse dich nicht aus diesem Podcast gehen ohne deinen besten Song der Welt. Gibt es irgendeinen Rock-Pop-Song aus den letzten 40, 50 Jahren deines Lebens, wo du sagst, das ist eine Nummer, die ist so mit meinem Leben verbunden, die ist eigentlich für mich der beste Song der Welt?
Also ich bin schon ein großer Peter Fox-Fan.
Ja.
Muss ich schon mal sagen, da gerade seine Solo-Nummern... Schüttel Hammer. Den Speck, dickes B, also alles Mögliche, was er da auf dem Album gemacht hat, das ist, finde ich schon extrem gut. Ich war auch tatsächlich, habe ich immer gerne Johnny Cash gehört und dann durfte ich den Film auf einmal machen. Ja. War ich natürlich, habe ich mich darüber sehr gefreut, aber ich bin auch gespannt immer, was es jetzt so gibt und wenn ich mich da umgucke und mir angucke, wie die Entwicklung ist, bin ich nicht von selber drauf gekommen, aber wenn ich mir angucke, was jemand wie Little Sims kann, die macht ja Rap und also ich bin eigentlich nicht so ein Rap-Fan, aber das ist ja große Kunst, was die betreibt und die hat ja jetzt gerade in den letzten 2 Jahren eine Karriere hingelegt. Meine Freundin hat noch Karten fürs Columbia, für die Columbia-Halle, wo 2000 Leute stehend reinpassen für Little Sims. Das wurde aber natürlich während der Pandemie immer verlegt. Die tritt jetzt in Australien und sonst was schon wie Frau Fischer in Fußballstadien auf vor 40 Leuten und in New York, ist aus England selber und kommt dann hier aber jetzt, glaube ich, im Winter ins Tempodrom immerhin haben sie es verlegt, wo 3000 Leute reinpassen. Also das wird ihr kleinster Auftritt jetzt in den letzten 1,5 Jahren sein. Und das ist einfach bewundrig. Das ist ja toll.
Aber wenn du jetzt eine Nummer nehmen würdest, ein Song?
Nee, ich kann mich immer nicht so richtig festlegen. Auch nicht auf so Lieblingsfolgen, das ändert sich ja. Man hat doch so Stimmung und dann hört man das mal eine Zeit lang gerne, dann hat man sich's überhört und dann kommt irgendwas anderes. Und
ich würde ich dich ja motivieren, dann eine Peter Fox-Nummer zu nehmen.
Das höre ich schon beständig gerne, muss ich schon sagen. Muss ich mir mal nur noch eins raussuchen.
Ja, dann du legst das in meine Hände und ich suche eine gute Peter Fox. Von dem ersten Soloalbum natürlich.
Ja.
Peter kocht jetzt feinstes Fleisch.
Super.
Also ich weiß, wie heißt die Nummer? Ach, weil Peter Fox ist, wenn man in Lichterfelde so ein kleines Apartment. Und der wohnt ja direkt um die Ecke. Ich gehe mal an dem Haus vorbei, wo der Affe, Stadtaffen hieß ja, glaube ich, das Album. Und dann da hat er so einen Affen auch vor der Tür stehen. Und zweimal sind wir schon begegnet. Er sagt immer sehr freundlich, hallo. Dann nehmen wir eine Peter-Fox-Nummer. Und
der ist übrigens 3 Fragezeichen-Fan. Habe ich mal gelesen.
Natürlich. Wer ist nicht 3 Fragezeichen-Fan? Ich bitte dich. Wann kommt da die nächste Folge?
Ich glaube, jetzt habe ich natürlich nicht im Kopf, weil wir machen die ja nicht kurz vor der Veröffentlichung. Ja, genau. Also ich habe die Veröffentlichungstermine.
Ich verlinke das alles.
Wir haben jetzt vor 3 Wochen gerade eine neue Folge und dann das erste Mal wieder alle zusammen in Hamburg aufgenommen und sind wieder angereist. Vorher haben wir das getrennt gemacht aus Vorsichtsgründen und jetzt ging es wieder zu dritt. Ja. Und sind im Dezember wieder in Hamburg um 2 neue Folgen. Nee, dann nehmen wir die. Doch 2 neue Folgen nehmen wir da auf.
Sehr cool. Ich ziehe jetzt bald nach Charlottenburg, dann richtig mit Wohnung und so. Du bist da groß geworden. Was brauche ich, um in Berlin gut durchzukommen? Als Neu-Berliner.
Nerven. Verkehr, ruppiger Umgangston.
Ah, du bist doch auch ganz freundlich. Also.
Ja, ich glaube auch, das geht auch alles gut in Berlin. Aber es geht woanders ein bisschen gelassener zu, glaube ich. Es sind hier viele Leute gestresst und so. Aber ich liebe das. Ich bin auch eben totaler Großstadtmensch. Ich möchte nicht am Stadtrand wohnen. Ich liebe das dann noch mal in die Stadt loszugehen und um die Ecke spontan essen zu gehen zu Leuten, die ich schon kenne. Und ich bin sehr, sehr gerne Großstadtmensch, ganz ehrlich. Und mich stört es auch nicht, dass ich von meiner Wohnung aus eine Verkehrsstraße in der Nähe habe, die laut ist.
Ja. Hast du dann auch so Lieblingsspots, wo du immer wieder andockst? Also hast du dein Lieblingscafé, dein Lieblingsitaliener oder was?
Naja, es gibt schon, in Charlottenburg ist, nennt man auch das Chinatown, weil wir haben da mittlerweile eine so hohe, qualitativ hochwertige asiatische Gastronomie. Und da stehe ich schon extrem drauf, auf die verschiedenen Asiaten. Es gibt auch die guten Italiener, es gibt überhaupt die Charlottenburg eine riesen Restaurantdichte, muss man sagen, weil die Messe da ist. Es hat sicherlich auch damit zu tun. Aber ich, diese Restaurants, da habe ich schon welche, da gehe ich öfter hin, ja.
Ja, ich lasse mich jetzt auch einfach vor die Tür fallen und in den nächsten Asiaten rein. Oliver, vielen Dank für die Gastfreundschaft hier in diesem wunderschönen Studio. Jetzt will ich dich nicht länger aufhalten. 1000 Hörbuchprojekte, Filme, Synchron, 3 Fragezeichen, alles steht vor der Tür. Danke dir für deine Zeit.
Ebenfalls vielen Dank für den Besuch.
Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's jede Menge Links dazu. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Shownotes verlinkt. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.